Haus 1. Wir machen Podcasts.
Herzlich willkommen bei Hopeful News mit Nicole Diekmann.
Das bin ich und das hier ist die neueste Folge von Hopeful News, dem Podcast mit den Nachrichten, die es eben auch gibt. Den schönen, den lustigen, den rührenden, den optimistisch stimmenden. Heute ist Sonntag, der 14. April und auch heute blicke ich zurück in die Woche. Und zwar, indem ich über je eine schöne Meldung pro Wochentag spreche. Und das tue ich diesmal mit Marina Weißband. Herzlich willkommen.
Hi.
Hi Marina. Es ist ja eigentlich tatsächlich überflüssig, dich vorzustellen. Aber ich mache das trotzdem und zwar allein, um nochmal zu zeigen, was für tolle, kluge und vielseitige Gäste wir hier bei Hopeful News haben. Da sind wir nämlich sehr stolz drauf. Also Marina, Publizistin, unter anderem auch Podcasterin, Politikerin, Intellektuelle, kluge Stimme. Habe ich was vergessen?
Beteiligungspädagogin. Mein Dayjob wird selten erwähnt, aber ich arbeite mit Schulen in demokratischen Angelegenheiten. Und Psychologin.
Das ist deine Ausbildung, siehst du? Selbst ich vergesse noch was und ich habe mich nicht nur diese Woche intensiv mit dir beschäftigt. Bevor wir beide uns jetzt intensiv mit der Woche beschäftigen, was war deine persönliche Lieblingsnews der vergangenen 7 Tage?
Ich fand die Sache mit den 20.000 Elefanten hervorragend. Also nicht, weil es wirklich irgendwas Positives wäre, aber ich finde erstens hervorragend, dass wir uns solche Nachrichten leisten können. Es gab ja mal dieses Phänomen des Sommerlochs, wo man einfach so total absurde Nachrichten hatte. Und das gibt's seit ein paar Jahren nicht mehr, weil die Welt brennt und sie macht im Sommer dafür keine Pause. Aber ich finde so Sommerloch-Nachrichten oder so absurde Diskussionen wunderschön, weil ich glaube, wir Menschen haben einen Spieltrieb und ich bin so glücklich, wann immer wir ihn auf so einer hohen Ebene ausleben können.
Das ist ganz hervorragend. Das ist auch der perfekte Ausblick. Ich sag's noch mal kurz. Es geht um die 20.000 Elefanten, die Botswana uns nach Deutschland schicken will. Wie sich die Geschichte weitergedreht hat, denn wir haben in der vergangenen Folge auch schon drüber gesprochen. Darüber reden wir am Ende dieser Folge, also auch noch ein 1A-Teaser. Dafür schon mal vielen Dank, liebe Marina. Und jetzt gehen wir rüber zum
Samstag.
Französische Revolution. Radfahrer sind in Paris jetzt zahlreicher als Autofahrer. Bei Fahrten vom Pariser Stadtrand ins Zentrum übersteigt die Zahl der Radfahrer mittlerweile die Zahl der Autofahrer. Und zwar bei weitem. Das sei eine gewaltige Veränderung im Vergleich zu noch vor 5 Jahren. Also eine kleine Revolution, schreibt Forbes. Oder wie das Magazin Enlarge Your Paris schreibt, eine Wevolution. Herausgefunden hat das eine repräsentative Umfrage von Wissenschaftlern des Institut Paris Région. Und das ist nicht irgendein kleines No-Name-Institut in Frankreich, sondern das ist die größte Stadtplanungs- und Umweltbehörde Europas. Und hinzu kommt, für diese Umfrage wurden von Oktober 2022 bis April 2023 mehr als 3000 Pariser im Alter von 16 bis 80 Jahren mit GPS-Trackern ausgestattet, um ihre Fahrten an 7 aufeinanderfolgenden Tagen aufzuzeichnen. Also das sind valide Daten, über die wir hier sprechen. Demnach macht das Auto in der Innenstadt von Paris, Achtung, gerade mal noch 4,3% aller gemessenen Fahrten aus. Und das ist eine direkte Folge der autofreien Verkehrspolitik der Bürgermeisterin von Paris, nämlich Anne Hidalgo. Und die ist noch lange nicht fertig, kommen wir gleich noch drauf. Wir müssen noch einmal auf die Vororte gucken. Die zeichnen nämlich noch ein etwas anderes Bild. Da hinkt der öffentliche Nahverkehr noch hinterher. Da ist der weniger dicht, da mangelt es an Angeboten und dadurch ist dort das Auto noch die wichtigste Mobilitätsform. Also wir sehen, es ist keine spezielle Pariser Eigenheit, dass die Leute lieber Fahrrad fahren, sondern es ist tatsächlich wichtig, dass Politik da steuert. Und ich habe es eben schon gesagt, Bürgermeisterin Anne Hidalgo ist noch nicht fertig, Frankreich ist noch nicht fertig, denn in diesem Sommer sind Olympische Spiele und die finden auch in Paris statt und deswegen wird fleißig weitergebaut, also werden auch die Fahrradverbindungen zwischen Paris und den Vororten weiter verbessert. Marina, 4,3% Autoverkehr
in Paris. Das ist eine krasse Zahl.
Besser geht's eigentlich gar nicht, oder? Also
Nee, allen, die sagen, ja, ihr wollt das Auto verbieten, aber meine Tante ist doppelt gehbehindert und hat 4 kranke Kinder und muss jeden Tag mit dem Auto zur Arbeit fahren. Die ignorieren, dass das ja eigentlich genau das ist, was der Tante auch hilft, ne? Weil die fällt dann in diese 4%, die Leute, die wirklich das Auto brauchen, wirklich darauf angewiesen sind, die müssen dann nämlich nicht durch das, was Autoverkehr in der Pariser Innenstadt ja noch vor ein paar Jahren war, nämlich hauptsächlich sehr teures CO2-ausstoßendes Rumstehen. Mhm. Und ich finde, diese Nachricht zeigt gleich mehrere Dinge. Erstens, dass dieser Spruch aus dem Film Field of Dreams wahr ist, baue es und sie werden kommen. Das Infrastrukturverhalten steuert. Das sehen wir immer, wenn wir sagen, ah, die Autobahn ist so verstopft, wir brauchen da noch eine Spur, was dazu führt, dass noch mehr Autos kommen. Dasselbe passiert ja im Positiven beim Fahrrad. Wenn ich einen Fahrradweg baue, dann kommen da mehr Fahrräder. Und das Zweite, was ich schön finde, ist, dass Politik gestalten kann, weil wir die Beispiele Berlin und Paris haben Beispiele konkreter politischer Absichten und konkreter Folgen. Und man könnte jetzt sagen, das ist dann wieder so ein Ärgernisthema, weil Berlin halt die genau entgegengesetzte Politik macht. Aber wann immer jemand etwas Positives macht und es sich ja positiv auch auszahlt, und ich glaube, davon sind wir überzeugt, ne, hat das ja einen Leuchtturmeffekt.
Ganz genau.
Und wenn wir erstens glauben, politisch lassen sich Dinge gestalten. Man muss nicht nur den Leuten nach der Nase regieren, so wie die Dinge jetzt gerade sind, fortverwalten, sondern man kann etwas umgestalten. Zweitens, dass Autoverkehr zu reduzieren Vorteile hat, dann steht das ja der ganzen Welt offen. Und deswegen ist das so eine großartige Sache, die Paris da macht.
Ist das, das finde ich auch. Und du hast es gerade gesagt, Politik kann gestalten. Es ist ja tatsächlich mal sehr gut messbar, nachvollziehbar, dass Politik in der Lage ist, Dinge zu verbessern. Man kann es ja noch wertender tatsächlich sagen. In diesem Fall ist es so klar. Und ich meine, wenn etwas gegen Politikverdrossenheit hilft, dann doch sowas, oder?
Das ist ja mein ganzer Beruf, ist, dass ich Kindern beibringe, hey, wenn ihr hier etwas macht, dann passiert etwas in der Welt. Das ist genau die Art von Selbstwirksamkeitserfahrung, die wir immer und immer wieder eintrichtern wollen. Was ein bisschen schwierig ist, aber genau diese Beispiele sind es dann, was hilft, Menschen als Demokraten zu sozialisieren.
Warum ist das ein bisschen schwierig? Erzähl mal aus der Praxis.
In der Praxis ist es so, dass in der Schule häufig Dinge fehlen, Beteiligungsspielräume fehlen, die auch verbindlich sind. Das heißt, selbst wenn SchülerInnen nach ihrer Meinung gefragt werden, auch bei der U18-Wahl, das ist so das beste Beispiel, die Meinung zählt ja nicht wirklich. Ne? Sie werden zwar nach ihrer Meinung gefragt oder sie können Vorschläge machen, oft in der Kommunalpolitik oder auch in der Schule, in ihren Verwaltungsgremien, aber dann kommt die Schulleitung, dann kommt die Verwaltung und sagt, ja, nette Idee, können wir leider nicht machen. Und das erzeugt Frust. Und was meine Arbeit mit dem Beteiligungsprojekt Aula zum Beispiel ist, ist verbindliche Beteiligungsmöglichkeiten stetig zu schaffen, sodass SchülerInnen in dem Fall immer wieder diese Erfahrung machen. Hey, ich tue hier etwas und dadurch verändert sich etwas in meinem erlebten Umfeld. Und das ist eine krasse Erfahrung. Und jedes Beispiel von Kommunalpolitik und Schulpolitik und Kita-Politik, das das macht, das ist so unglaublich wertvoll.
Kannst du ein Beispiel nennen?
Ich habe 2 Lieblingsbeispiele, die mir in dem Projekt in den letzten 10 Jahren passiert sind. Das eine, da hat sich irgendwie ganz viel verändert und beim anderen hat sich gar nichts verändert. Das erste war, dass die Schüler einer Brennpunktschule beschlossen haben, wir machen einen Smartphone-Tag. Da müssen alle Lehrer mithilfe des Smartphones Unterricht machen. Das heißt, da wurden ganz neue Unterrichtskonzepte geschrieben und Lehrer haben sich deutschlandweit auf Twitter damals noch beraten, so was macht ihr denn? Und wie gehen wir damit um? Und das war so erfolgreich, dass die Schule etabliert hat, dass sie das einmal im Monat machen.
Okay.
Das heißt, das hat wirklich den Unterricht nachhaltig verändert. Und man hat das Smartphone nicht als Ärgernis oder Störung begriffen, sondern als Werkzeug, das man für coole Zwecke nutzen kann. Und das zweite Beispiel war, dass die einen Kaugummiautomat wollten und dann aber festgestellt haben in der Diskussion, dass sie ja gar kein Kaugummi kauen dürfen in der Schule.
Ja.
Dann ist ihnen aber eingefallen, dass sie mit dem Projekt Aula ja die Hausordnung ändern können und dann konnten sie sich ja das Kaugummi kauen erlauben. Und da waren zuerst alle dafür und dann hat ein Mädchen gesagt, ja Moment, aber wenn wir Kaugummi kauen dürfen und an allen anderen Schulen dürfen sie es nicht und überall sind die Tische und Bänke sauber und unter unseren neuen Tischen und Bänken kleben überall die Kaugummis, was sollen denn dann die Leute denken? Und dann haben die diskutiert und debattiert und schließlich haben sie abgestimmt, dass sie das Kaugummi-Kaufverbot beibehalten. Man könnte jetzt denken, ja, aber dann sind sie ja genau da gelandet, wo sie vorher waren. Aber sind sie halt nicht, weil das war jetzt ihre Regel. Das war jetzt keine tyrannische Regel, die ihnen auferlegt wurde, sondern sie wussten, warum sie das wollten, warum sie diese Regel für ihr Zusammenleben wollten.
Sie konnten die für sich nachvollziehen. Aber warum waren sie nicht in der Lage, ihr Verhalten zu ändern und einfach, also zu versuchen, die Kaugummis nicht unter die Tische zu kleben? Das wäre jetzt mein erster Gedanke gewesen.
Ihre politische Einschätzung an der Stelle war, dass es schwer werden würde, alle Schüler zu einem besseren Verhalten zu sozialisieren und auch die Nachfolgenden, die neu an die Schule kommen, dazu zu erziehen, die Kaugummis irgendwo hinzukleben, als dieses Verbot zu erhalten. Da kann ich politisch mit einverstanden oder sein oder nicht. Ich bin es als Liberale eher nicht. Ja. Aber es ist ihre Entscheidung.
Und das ist Realpolitik.
Den viel wichtigeren Punkt, ja, dass sie da richtig Politik gemacht haben.
Da haben Sie richtig Politik gemacht. Wir gehen zum Sonntag und reden da weiter über Wirksamkeit. Wir reden über Sonneberg. Hunderte bei Demonstration für Demokratie und Menschenwürde, berichtete MDR. Sonneberg in Thüringen, wir erinnern uns, war vergangenes Jahr der Ort, an den ganz Deutschland geschaut hat. Denn dort wurde der erste Landrat aus den Reihen der AfD gewählt. Ich würde fast sagen, es war nicht ganz Deutschland, es war viel, viel weiter. Und das geht auch noch weiter. Viele haben weiterhin ein Auge auf Sonneberg, zum Beispiel Foreign Policy. Die haben Sonneberg vor kurzem einen ganzen Artikel gewidmet. Sonneberg stünde für den Trend, dass die AfD bundesweit an Zulauf gewinne. Und dieser Artikel wurde übrigens von der Frankfurter Rundschau gerade übersetzt und den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Jetzt müssen wir das mit dem Zulauf für die AfD ein bisschen einschränken. Die sind ein bisschen runtergegangen in den Umfragen und zwar in allen Umfragen. Seit Monaten setzt sich dieser Trend fort. Es gab jetzt gerade einen ZDF-Deutschland-Trend, da stehen sie weiterhin bei 18, sie waren mal höher. So, wir gehen zurück nach Sonneberg. In Sonneberg, und das ist unser Fokus hier, finden wie in vielen anderen Städten seit dem 10. Januar immer noch Demos für die Demokratie statt. Wir erinnern uns auch daran, am 10. Januar hatte Korrektiv, das Recherchenetzwerk, über ein Geheimtreffen unter anderem unter Beteiligung von AfD-Funktionären berichtet, in dem es um einen rechten Geheimplan für Deutschland gegangen sein soll. Aus der Berichterstattung sind die Demos mittlerweile zwar weitestgehend verschwunden, aber das finde ich auch total wichtig, das nochmal zu sagen, das bedeutet nicht, dass es die nicht mehr gibt. Die gibt es nämlich weiterhin und zwar auch in Sonneberg. Am Wochenende erst gingen dort wieder Hunderte auf die Straße. Marina, also auch das, Wirksamkeit, ne?
Richtig. Und ich bin so, so glücklich über diese Demonstration. Das möchte ich hier nochmal festhalten. Ich bin so dankbar, dass es sie gibt und über all die Zeit, die es sie gibt und natürlich ganz besonders im Osten, ganz besonders in Thüringen und in den Orten, wo man einfach weiß, sagen wir so, wenn ich in Münster auf so eine Demo gehe, habe ich relativ geringe Chancen, einem AfD-Wähler in die Arme zu laufen.
Münster, glaube ich, die wenigsten, in Münster hat die AfD am wenigsten geholt, ne? Münster
genau, ist, richtig. Ja. Ich wohne hier sozusagen im Paradies. Hier ist noch ein echter Ponyhof Deutschland gesehen. Trotzdem war ich auf den Demos, ich war mit meiner Tochter auf den Demos und es war ihr auch sehr, sehr wichtig, dort zu sein, weil, wie sie sagte, als wir mal eine Demo beobachtet haben, die demonstrieren auch für unser Überleben, sagt sie. Und das war wirklich sehr wahr, weil diese Demos sind im Moment das, was zwischen mir steht und fortgeschrittenen Ausreiseplänen oder zumindest für meine Tochter.
Da, also wenn ich das einmal sagen darf, das ist, wie alt ist deine Tochter? Das ist krasse Aussage von einer Siebenjährigen, ne? Also
ja, puh. Ja, ja, weil sie natürlich, ich musste mit ihr über Antisemitismus reden, ich musste mit ihr über Nazis reden, weil sie mich fragt, Mama, warum steht denn da ein Polizeiauto, wenn ich zur Jugendgruppe gehe? Also wir haben gar nicht den Luxus, solche Dinge vor ihr zu verbergen, weil wir sind jüdisch, wir müssen das zu ihrer Sicherheit einfach mit ihr thematisieren.
Ja.
Und sie hat sich so wahnsinnig gefreut, vor allem diese krassen, krassen Menschenmassen. Und die Menschenmassen in Münster sind sehr erhebend und in Hamburg und wo nicht überall. Aber die, also paar hundert Menschen, die in einem Dorf oder in einer kleinen Stadt in Thüringen demonstrieren, sind noch mal viel erhebender für mich. Denn hinter denen steckt noch etwas anderes, nämlich Mut. Das ist ein Mut, den man in Münster nicht in dieser Form braucht, um auf die Straße zu gehen. Aber wenn ich weiß, potenziell könnte mein Chef AfD-Wähler sein, potenziell könnte mein Bäcker AfD-Wähler sein und mir dann ins Essen spucken. Oder ich zeige mein Gesicht in der Kommune, in der ich bin, im Widerstand gegen eine durchaus verbreitete politische Meinung. Das ist eine Form von Mut, die den Nationalsozialismus, wenn sie früh und intensiv gezeigt worden wäre, hätte verhindern können.
Und es ist, finde ich, außerdem keine Mode. Also es ist tragisch genug, dass die medialen Mechanismen sind, wie sie sind, dass tatsächlich über diese Demos derzeit kaum noch berichtet wird. Es hat wenig Newswert, weil es nicht neu ist, weil es seit Monaten läuft. Daran werden wir nichts ändern. Daran kann dieser Podcast ein kleines bisschen was ändern, aber es zeigt eben diese erste Anfangseuphorie. Darum geht es jetzt nicht mehr. Ne? Also wenn natürlich gehst du eher auf eine Demo, wenn überall drüber berichtet wird. Es ist dann der Zeitgeist. Es ist das, worüber alle reden. Dann bewegt es dich. Ne? Das ist, das meine ich gar nicht negativ. Das ist ja total menschlich. Aber du siehst daran, finde ich, gerade wie du sagst, im Osten, wo das wirklich nochmal eine ganz andere Nahbarkeit hat. Ne? Mhm. Der Lehrer deiner Tochter könnte da plötzlich. Ja. Ne? Du weißt es nicht. Es ist viel näher dran. Und trotzdem gehst du weiter auf die Straße. Also es ist eine tiefe Überzeugung, ganz offensichtlich.
Richtig. Und gerade weil die Medien nicht darüber berichten, ist es so bemerkenswert. Und gerade deswegen müssen wir darüber berichten. Und gerade deswegen müssen wir darüber sprechen. Ich bin auch sehr froh, dass wir das tun. Ich finde, ein Element könnte das Ganze noch ergänzen. Und das ist, Nazis sind national und international wahnsinnig gut organisiert. Und unterstützen sich gegenseitig in ihren Strukturen. Ich habe das in der Ukraine auf dem Maidan erlebt, als dann plötzlich aus ganz Europa Nazis gekommen sind und angefangen haben, sich mit den Anarchisten dort zu prügeln. Ich sehe das jetzt bei den faschistischen Narrativen, bei den Geldströmen. Aber wir könnten das auch tun. Niemand verbietet uns, antifaschistische Strukturen im Osten zu unterstützen, antifaschistische Strukturen bei uns in der Kommune zu unterstützen, Geld zu senden, auf Demos zu fahren, auch mal zu gucken, wo sind denn Demos in meiner Nähe, vielleicht nicht in meiner Stadt, aber ich fahre dahin, weil dieser Kampf und die Unterstützung dieser Menschen mir so wichtig ist. Und ich glaube, es täte uns gut, auch selbst noch mehr solcher Strukturen aufzubauen und darüber zu sprechen, denn es gibt ja auch viele Menschen, die sowas schon machen und über die wird selten gesprochen und oft sprechen sie auch nicht selbst sehr viel darüber, sondern machen einfach. Und ich glaube, dieses Ermutigen, Unterstützen, sich gegenseitig stärken und Mittel schicken ist jetzt eine sehr wichtige Sache.
Das ist ein schöner Appell, Marina.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Wir gehen rüber zum
Montag.
Kleine Berührungen können Schmerz und Angst lindern. Das haben wir gelesen im Redaktionsnetzwerk Deutschland. Cortisol, das ist ein Hormon und zwar ein ziemlich krasses, denn wenn wir es im Übermaß produzieren, dann nehmen wir zu, dann steigt unser Blutzuckerwert, unser Blutdruck und unsere Knochen können geschwächt werden. Also das ist nicht nichts. Das passiert, wenn wir unter Stress stehen. Und wenn wir unter Dauerstress stehen, also wenn wir einen dauerhaft hohen Cortisolspiegel haben, dann wird das Immunsystem unterdrückt. Das kennen wir fast alle, glaube ich. Das ist dieses Phänomen, dass man zum Beispiel wochenlang für eine Prüfung lernt, dann kommt die Prüfung und zack, danach ist man krank.
So. Oder am ersten Urlaubstag.
Erster Urlaubstag, der Klassiker, genau. Man freut sich und dann liegt man erstmal flach, auch tipptopp. Zeigt dann eben, dass der Stresspegel im Urlaub sinkt. Dann nimmt das Immunsystem eben wieder seine Arbeit auf, ne, weil Cortisol nicht dazwischen steht und kümmert sich um die Krankheitserreger, die da schon eine Weile im Körper waren. Also zumindest in dem Fall, wenn man dann krank wird. Deswegen nennt man Cortisol auch das Stresshormon. Also logisch, den Cortisolwert zu senken, das ist total erstrebenswert. Nun kann man aber nicht immer gerade dann in Urlaub fahren, wenn man das Gefühl hat, man müsste. Und man kann auch nicht immer in Urlaub fahren. Da ist ja auch irgendwie kein Urlaub mehr. Ist ja auch an sich schon unlogisch. So, jetzt haben wir aber eine gute Nachricht. Das geht nämlich unkomplizierter, den Cortisolwert zu senken. Und zwar durch Berührungen, schreibt das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Berührungen können Schmerzen, Depressionen und Ängste bei Erwachsenen und Kindern lindern. Und das ist das Ergebnis einer großen Metastudie, also einer Studie, die viele andere Studien ausgewertet hat, und zwar solche, die mit den höchsten wissenschaftlichen Standards gearbeitet haben, also mit Kontrollgruppen und Randomisierung. Das heißt, die folgenden Ergebnisse sind ziemlich wasserfest. Berührung, jetzt zitiere ich einen der Autoren dieser Studie, die gewünscht ist, verbessert sowohl bei Menschen mit Erkrankungen in klinischen Situationen als auch bei Gesunden das Befinden. Das heißt, wer den Impuls habe, Familie oder Freunde zu umarmen, sollte sich daher nicht zurückhalten. Natürlich vorausgesetzt, das Gegenüber möchte das auch. Nochmal an dieser Stelle wichtig zu betonen. Und was ich ganz interessant finde, das kann man auch quasi gut in den Alltag einbauen, denn es ist gar nicht notwendig, jetzt stundenlang miteinander zu kuscheln, sondern im Gegenteil, besonders effektiv, sagen die Autoren dieser Studie, seien kürzere, dafür aber häufigere Berührungen. Also hier gilt, Quantität ist sogar wichtiger als Qualität. So, und jetzt habe ich noch eine gute Nachricht für diejenigen, die jetzt sagen, ja, ich habe aber gerade niemanden, der mich mal umarmt. Gibt ja immer mal so Situationen im Leben. Für die habe ich einen Trost. Sogar Stofftiere oder Umarmungskissen hatten in der Studie einen merklich positiven Effekt, zumindest auf die körperliche Gesundheit. Die Vorteile für die psychische Gesundheit waren kleiner, aber auch die waren da. Marina, kuscheln für die Gesundheit.
Ich werde jetzt ehrlich sagen, ich habe Diplom in Psychologie und mich hat diese Nachricht nicht so überrascht, weil die Metastudien natürlich über Studien erfolgt sind, die es schon gab und die auch schon gut bekannt sind. Das heißt, es ist tatsächlich aber wunderbar, dass das nochmal so durch die Öffentlichkeit geht. Ja. Und es ist immer wieder sehr, sehr wichtig, auch Studien über Studien zu machen und nochmal zu zeigen, ja, das sind wirklich gute, gesicherte Ergebnisse. Jeder, der ein krankes Kind zu Hause hatte, ich habe derzeit eins, weiß.
Gute Besserung.
Danke sehr. Aber wie kuschelbedürftig die dann auch sind. Und das ist, weil unser Körper natürlich genau weiß, dass uns das hilft. Wir Menschen sind soziale Wesen. In mehr als dieser Hinsicht hilft uns soziale Interaktion. Uns hilft das Sehen anderer Gesichter. Uns hilft das Beisammensein. Das ist auch wieder so toll für diese Demos, um nochmal auf das Vorthema zu kommen. Das physische Nebeneinandersein mit Menschen erhebt uns. Es ist eine tolle Erfahrung, auf eine Demo zu gehen. Jeder, der schon mal auf einer war, weiß das. Es macht so einen Enthusiasmus. Wir teilen Energie, weil wir soziale Wesen sind. Und ich habe das große, große Glück, und das ist vielleicht meine gute Nachricht, in einem sehr berührungsintensiven Haushalt zu leben.
Okay.
Wo wir alle sehr liebevoll miteinander umgehen, wo wir uns sehr viel anfassen, zwischendurch knuddeln, uns Wertschätzung entgegenbringen, Danke sagen. Und das ist etwas, das tatsächlich massiv aufbauend ist. Es kann ferner noch helfen. Berührungen wie zum Beispiel eine Bärenumarmung kann helfen, Kinder und Erwachsene aus Angstattacken rauszuholen. Berührungen können auch helfen, mit Trauma zurechtzukommen.
Was ist eine Bärenumarmung?
Eine Bärenumarmung ist, wenn du jemanden so fest umarmst, wie es geht. Also wenn er das will, ja, einfach so richtig die Arme drumschlingen und ganz festhalten.
Okay.
Einen ähnlichen Effekt erfüllt zum Beispiel auch eine Gewichtsdecke. Also eine Decke, die richtig fest auf dem ganzen Körper liegt. Diese Form von Berührung entspannt nämlich unser sogenanntes sympathisches Nervensystem und vermittelt uns Sicherheit. Und diese vermittelte Sicherheit kann Angstattacken lösen, kann auch bei Traumabewältigung helfen, weil Trauma wohnt im Körper und wird auch durch Berührung, wird uns immer wieder diese Sicherheit vermittelt. Und deswegen bin ich auch so ein riesen Fan davon, wenn man sich häufiger mit seinen Nachbarn trifft. Selbst wenn man alleine wohnt, selbst wenn man keine Familie hat. Wir müssen nachbarschaftliche Strukturen stärken. Wir brauchen dritte Orte, wo wir einfach zusammen sein können. Es muss wieder normaler werden, dass das Fremde sich eine Hand auf die Schulter oder auf den Rücken legen, in so einer Einvernehmlichkeit, wenn sie gerade ein Anliegen teilen. Und für geteilte Anliegen ist es immer gut, gemeinsame Orte zu haben, gemeinsame Aktionen. Wer also einsam ist und wen diese Nachricht vielleicht traurig macht, weil er sagt, ah, ich habe aber gar niemanden, mit dem ich mich berühren könnte, überlegt, ob ihr nicht einen Kampfsport macht, Tango tanzen geht. All die Dinge, die offen stehen, die Kontexte, in denen wir Fremde berühren dürfen, sind auch wahnsinnig gesund.
Du hast eben gesagt, es muss wieder normaler werden. Warum sind wir davon weggekommen als Gesellschaft? Woran liegt das, deiner Meinung nach?
Neoliberalismus. Tatsächlich hat diese neoliberale Kultur, die wir leben seit den, keine Ahnung, 80ern, uns dazu gedrängt, uns immer weiter zu vereinsamen. Wir sehen uns immer stärker als Individuen. Wir isolieren uns immer weiter in die Kleinfamilie. Oder wenn wir nicht dann das vermeintliche Glück haben, eine Kleinfamilie zu haben, bleiben wir sehr häufig allein. Und in dem Maß, wie unsere privaten Wohnungen schöner und luxuriöser werden, mit allen 33 Vergnügen ausgestattet, verlieren wir die Ownership über unseren gemeinsamen öffentlichen Raum. Sehr häufig sind wir nur noch in der Wohnung, am Arbeitsplatz und im Auto dazwischen. Deshalb ist jede Nachricht eine gute Nachricht, die jemanden bewegt, sich in seiner Umgebung aktiv zu bewegen und Ownership darüber zu ergreifen. Mein Lieblingsbeispiel ist, dass meine Tochter und ich einfach so eine Baumscheibe gekapert haben, also so einen unbetonierten Bereich um einen Baum herum und da einen Garten angelegt haben. Und dann haben unsere Nachbarn angefangen, uns zu helfen. Und wir schaffen darüber so ein Gefühl von, wir sind wieder so ein Dorf, ein bisschen. Weil wir kennen unsere Nachbarn und wir haben geteilte Projekte im öffentlichen Raum. Und wir sind wieder stärker mit anderen Leuten in einer Beziehung. Und dafür helfen eben auch Vereine, dafür helfen Hobbys und dafür helfen zum Beispiel Reparaturcafés und so weiter.
Oder was mir gerade spontan einfällt, ist nebenan.de. Da bin ich seit ein paar Monaten registriert. Das ist, finde ich, eine sensationelle Plattform. Also ich wohne im riesigen Berlin, jetzt seit 19 Jahren. Ich muss sagen, die ersten Jahre waren für mich wirklich hart, weil ich gedacht habe, das ist hier so groß. Wenn du untergehst, das registrieren die anderen Leute gar nicht. Du bist hier wirklich ein ganz Mini-Teilchen von ganz, ganz vielen. Also diese Anonymität der Großstadt, ne, das ist ja nun wirklich nichts Originelles, aber es ist Realität. Da muss man sich hier auch erstmal ein bisschen durchbeißen. Also ich kenne fast nur Leute, die die ersten 2-3 Jahre in Berlin wirklich hart fanden, bis man sich daran gewöhnt hat. Und ich werde das nie ganz hinkriegen. Ich komme aus Gütersloh. Als ich da gewohnt habe, war das noch eine Kleinstadt und da kennt jeder jeden und ich mag das. Ich treffe gerne zufällig Leute. Ich finde das schön. Und dieses nebenan.de, das gibt es ja nicht nur in Berlin, das gibt es ja überall, finde ich einen tollen Kompromiss, weil du dich, du hast es gerade erzählt mit eurem Gärtnerprojekt, du kannst dich so interessenbezogen miteinander vernetzen mit Leuten aus deiner Nachbarschaft. Du kannst aber zum Beispiel auch, wenn du so wie ich im Leben dir nicht zutraust, den Hinterreifen des Fahrrads zu wechseln, fragst du danach Hilfe. Und genau das habe ich nämlich gemacht und dadurch einen total netten Kontakt bekommen. Und dann schreiben dich auch Leute an, die dann dir eine Nachricht zukommen lassen, ja, kann ich nicht, aber ich habe gesehen in deinem Profil, du interessierst dich zum Beispiel auch für, hast du nicht mal Lust, könnten wir nicht mal, wollen wir mal durch den Park zusammen spazieren und dann unterhalten wir uns über Politik. Also das finde ich auch als große Freundin ja allen Digitalens, als Hilfsmittel, finde ich eine tolle Verschränkung, oder?
Großartige Werbung, auf jeden Fall. Also ich kann nebenan.de wirklich nur empfehlen. Gerade wenn man so ein bisschen noch Vorbehalte hat, einfach Menschen random anzusprechen und diese Anonymität des Internets im ersten Moment braucht. Und das ist eine völlig legitime Krücke. Die Kernzelle der Demokratie ist die direkte Hilfe. Und Hilfe anzubieten und Hilfe anzufragen sind ganz, ganz wichtige soziale Aktionen. Also geht online oder klingelt bei den Nachbarn und macht das. Wenn ihr eine ältere Nachbarin habt, fragt sie, ob sie vielleicht ein bisschen von eurer Suppe will, die ihr zu viel gekocht habt. Oder ob sie jemanden braucht, der für sie einkauft. Wenn ihr Leute mit Kindern habt, bietet an, dass ihr mal auf die Kinder aufpassen könnt, wenn die was zu erledigen haben. Wir alle können so viel füreinander tun. Und wenn euch Berührung fehlt, ich habe 10 Jahre Tango getanzt. Das ist etwas, das ich wirklich, wirklich uneingeschränkt empfehlen kann.
Also ich muss an dieser Stelle mal sagen, ich werde nicht von nebenan.de bezahlt. Ich tue das, sage das wirklich gerade aus spontaner Überzeugung, die schon länger in mir wohnte. Aber auch diesen Tipp, Tango zu tanzen, finde ich sensationell. Guck mal, wir sind hier heute nicht nur informativ, wir sind auch serviceorientiert in unserer positiven Art.
Immer, immer.
Immer. In diesem Sinne gehen wir weiter zum
Dienstag.
Erste Klimaklage vom Menschenrechtsgericht erfolgreich und das haben wir zuerst gelesen bei BR24. Die Süddeutsche schreibt von einem wegweisenden Urteil, von einem Urteil, das aufhorchen lässt, die ZDF heute und die FAZ von einer bahnbrechenden Entscheidung. Und tatsächlich hat das, was der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte entschieden hat, Schlagkraft. Er hat die Schweiz wegen Verletzung der Menschenrechtskonvention verurteilt und zwar für ihre aus Sicht der Richter unzureichende Klimapolitik. Hier ein paar Details. Die Schweiz habe die Menschenrechte der Klägerinnen verletzt und dabei beziehen sich die Richter auf Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention, der das Recht auf ein Privat- und Familienleben schützt. Weiter, die Schweiz habe zweitens zu wenig unternommen, um die älteren und alten Einwohnerinnen, kommen wir gleich drauf, vor den gesundheitlichen Auswirkungen des Klimawandels zu schützen. Und drittens, die Schweiz habe außerdem auch Artikel 6 verletzt, weil sich keine einzige der Schweizer Gerichtsinstanzen inhaltlich mit den Klägerinnen auseinandersetzen wollte. So, bei den Klägerinnen und bei denen, die gewonnen haben, das kann man gar nicht oft genug sagen, handelt es sich um eine Gruppe von Seniorinnen, also quasi Omas for Future. Diese sehen sich durch ihr Alter besonders von den Klimafolgen betroffen, hatten sie argumentiert, zum Beispiel bei extremen Hitzewellen, die nun häufiger werden, das erleben wir ja alle. Was in vielen Medienberichten unterging, diese Seniorinnen, die jetzt geklagt haben, stehen für eine Gruppe von über 2500 Frauen, die wiederum von rund 1200 Menschen unterstützt werden. 8 Jahre lang hatten sich die Seniorinnen in der Schweiz darum bemüht, ihr Anliegen bei den Behörden anzubringen und eine Niederlage nach der anderen kassiert. Sie wurden nicht mal angehört. So, jetzt ist alles anders. Wie gesagt, bahnbrechendes Urteil und ein Präzedenzfall, der Auswirkungen haben dürfte auf alle Staaten, die einst die Europäische Menschenrechtskonvention vor über 70 Jahren unterzeichnet haben. Und das sind viele. Mit Ausnahme von Belarus, Russland und der Vatikanstadt unterstehen sämtliche international anerkannten europäischen Staaten, einschließlich der Türkei, Zyperns und der drei Kaukasusrepubliken Armenien, Aserbaidschan und Georgien, der Jurisdiktion des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. 46 Staaten. Also auch ein Hammer, ne? Wir haben echt eine Woche mit Hammer-Nachrichten, oder Marina?
Es ist ein absoluter Hammer und es ist unschätzbar, was das auf Auswirkungen hat, auch auf andere Gerichte. Und das wird natürlich besonders dann interessant, wenn es zum Beispiel, ne, wir hatten ja schon in Karlsruhe Urteile, die so in die Richtung gingen, was so die Zukunftsfähigkeit. Das wird große Auswirkungen haben, auch darauf, ob Gesetze dann als legitim, als legal eingestuft werden, wenn sie diese Aspekte nicht beachten. Es macht super viel Hoffnung. Ich möchte kurz auf einen Nebenaspekt dessen eingehen, der nicht direkt das Klima betrifft, dass das ein Kampf ist, der über 8 Jahre gewährt hat, hinter dem so viele Menschen stehen, die nicht aufgegeben haben. Ja. Nicht bei der ersten Niederlage, nicht bei der dritten und auch nicht bei der fünften Niederlage, sondern die weitergekämpft haben. Das zeigt uns eigentlich, das ist ein Spiegel dessen, wie soziale Bewegungen schon immer verlaufen sind. Es war eigentlich Leute, die gescheitert sind und gescheitert sind und gescheitert sind, bis sie Erfolg hatten. Und das macht Mut, weil wir ganz oft scheitern. Wir kämpfen für eine Klimagerechtigkeit und wir scheitern damit. Und dann kommen Gesetze, die total dagegen stehen. Und dann machen Minister ihre Hausaufgaben nicht. Und dann denken wir, dass der ganze Shit geht doch zugrunde. Und das stimmt nicht, denn die Geschichte des Scheiterns ist letzten Endes die Vorgeschichte des Erfolgs. Und das ist, glaube ich, etwas, das wir uns immer merken müssen. Und das ist auch so ein Aspekt dieser Geschichte, der für mich ganz, ganz viel bedeutet. Was ich dann noch interessant finde, ist, wenn Gerichte sich mit der Frage beschäftigen, wer hat eigentlich Rechte und aus wem besteht so eine Gesellschaft? Denn im Moment gehen wir immer davon aus, dass eine Gesellschaft so die Gesamtheit der lebenden Menschen ist. Mm-mm. Aber zu einer Gesellschaft gehören auch die Menschen, die schon gestorben sind und die Menschen, die noch nicht geboren wurden. Mm-hmm. Ich finde es ganz interessant, dass sich jetzt hier gerade Seniorinnen besonders getroffen sehen von der Klimakrise, die ja nun in den nächsten Jahren schlimmere Auswirkungen haben wird und auch über ihr Lebensende hinaus. Und dass diejenigen, die heute Kinder sind, ja auch mal Seniorinnen mit empfindlichen Körpern werden. Und dass deren Rechte natürlich noch viel stärker und gravierender beschnitten sind. Das wäre jetzt für mich der nächste interessante Schritt.
Ich will noch einmal sagen, 8 Jahre, du hast es gerade angesprochen, das war 2016. Also was ein Durchhaltevermögen. Wir leben ja in dieser Multikrise, wie es immer heißt. Mhm. Ne? Also 2016 steckten wir ja mitten in dieser sogenannten Flüchtlingskrise. Dann kam Corona. Dann kam der Überfall Russlands auf die Ukraine. Wir haben das Massaker in Israel. Und die öffentliche Aufmerksamkeit hat sich immer von einem zum anderen verlagert. Hin und wieder switchte es mal zurück. Aber diese Frauen, diese vielen Frauen, und ich sage es nochmal, Frauen, auch das ist mir wichtig nochmal zu betonen, ja, die sind einfach ganz beharrlich bei sich geblieben. Und ich kenne das aus eigener Erfahrung. Also ich finde 8 Jahre wirklich einen langen Zeitraum. Beim 3. oder 4. Mal, wenn du nicht mal angehört wirst, wenn du nicht für voll genommen wirst, da kommen dir doch selber auch hin und wieder die Zweifel, ob das, was du tust, überhaupt sinnvoll ist, richtig ist und ob du nicht vielleicht deine Energie in eine andere Richtung lenkst. Und das haben die nicht gemacht, die sind dran geblieben. Ne? Das finde ich wahnsinnig beeindruckend.
Es steckt eine Power dahinter, tief innen drin zu wissen, dass das, was du tust, richtig ist und zwar so genau zu wissen, dass du keine Bestätigung von außen brauchst. Wobei, dass es so viele Frauen waren, ist Teil der Erklärung, weil sie sich gegenseitig bestätigen konnten.
Da sind wir wieder bei dem Punkt auch eben, ne? Miteinander soziale Wesen, habe ich auch gerade gedacht.
Richtig. Wenn wir von den Institutionen, wenn wir von der breiteren Öffentlichkeit keinen Zuspruch erfahren, aber wissen, dass das, was wir tun, richtig ist, ist es wichtig, uns auch gegenseitig darin zu bestätigen. Was nicht bedeutet, dass man nicht offen sein muss für Kritik, für rationale Argumente und so weiter. Aber ich meine, man kann mit einem Funken Verstand durchaus ganz gut unterscheiden, was jetzt wirklich ein rationales Argument gegen mein Ziel ist. Und Ziele sind etwas, worin man eine Wahrheit fühlen kann und die auch verfolgen kann gegen Widerstände.
Wir gehen weiter zum
Mittwoch.
Regionalpolitik wirkt gegen Populismus. Öffentliche Investitionen in die Entwicklung strukturschwacher Regionen reduzieren die Unterstützung für rechtspopulistische Parteien. Das konnten wir am Mittwoch beim Institut für Weltwirtschaft Kiel lesen. Dabei beziehen sich die Wirtschaftswissenschaftler auf ihre eigene Forschung, die den Einfluss europäischer Regionalförderung auf die Ergebnisse bei Europawahlen untersucht hat. Robert Gold und Jakob Lehr von der Uni Mannheim haben dafür die Europawahlergebnisse in 27 EU-Ländern über den Zeitraum von 1999 bis 2019 analysiert. Grundlage waren weit mehr als 100.000 Haushalte und so haben sie die Auswirkungen der EU-Regionalpolitik auf die regionalen Stimmanteile populistischer Parteien bestimmt. Ergebnis? In geförderten Regionen sank deren Stimmanteil im Durchschnitt um 15 bis 20%. Das entspricht circa 2 bis 3 Prozentpunkten. Also das ist schon was, ne? Die beiden haben sich auch an einer Erklärung für ihre Ergebnisse gemacht. Ich zitiere: Rechtspopulistische Bewegungen basieren auf einer nationalistischen, euroskeptischen, kommt einem irgendwie bekannt vor, Agenda. Sie profitieren von einem Mangel an Vertrauen in die konkrete Problemlösungsfähigkeit etablierter politischer Strukturen. Dass Regionalpolitik genau dieses Vertrauen erhöht, scheint ein Grund dafür zu sein, dass die populistische Unterstützung in Regionen, die aus den EU-Strukturfonds gefördert werden, abnimmt. Also, nochmal die gute Nachricht, Förderung wirkt, auch politisch. Es gibt einen Hebel und so profan das klingt, dieser Hebel ist einfach auch mal Geld.
Ja, ja und es ist tatsächlich nicht weiter verwunderlich. Ich meine, wir haben in der Demokratie ja eine Krise, die hinausgeht über die Anwesenheit populistischer Parteien. Wir haben eine Vertrauenskrise und wir haben eine Repräsentationskrise. Wir haben besonders eine Krise der Repräsentation von Menschen, die nicht gut vernetzt sind. Menschen, die in sogenannten strukturschwachen Regionen leben. Menschen, die beruflich nicht sehr gut vernetzt sind, die politisch nicht sehr gut vernetzt sind. Weil sie natürlich sehen, ich werde repräsentiert von einem Parlament politisch äußerst gut vernetzter Menschen, mit denen ich persönlich irgendwie wenig zu tun habe. Die echte Auswirkung auf das Leben ist ja dann, dass man in einer Ort wohnt, wo vielleicht einmal in der Stunde ein kaputter Bus fährt. Dass man in eine Schule geht, wo die Waschbecken nicht mehr funktionieren. Und man sieht das, was die politische Aufgabe wäre, nämlich eine Infrastruktur zu schaffen, von der alle profitieren, die wird nicht erfüllt. Ich bin egal, ich bin gar nicht Zielgruppe dieser Politik. Und dann kommen populistische Parteien und sagen, für uns bist du aber die Zielgruppe,
ganz genau,
weil du wütend bist. Und unsere Zielgruppe sind alle, die wütend sind. Mhm. Brauchen nicht mal zu versprechen, konkrete Dinge in der Infrastruktur zu verbessern. Sie brauchen nur zu versprechen, es denen da oben zu zeigen.
Und sie müssen ständig darauf hinweisen, was die da oben nicht machen, ne? Also richtig. Ganz oft, das finde ich total interessant und auch erschreckend. Es reicht ja oftmals sogar einfach nur nochmal zu sagen, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht, das machen die nicht. Da reicht schon fast dieses Versprechen. Natürlich brauchst du noch eine Eskalationsstufe nach oben, das wäre das dann. Aber im ersten Schritt brauchst du nicht mal das Versprechen, wir werden es denen zeigen, sondern es reicht einfach nur, mit dem Finger auf die zu zeigen. Unter kompletter Weglassung konstruktiver Ansätze, wie würden wir die Probleme lösen? Und dadurch wirkt es natürlich so, als wäre es total einfach, diese Probleme zu lösen. Die da oben wollen es nur nicht.
Und es kommt dann noch zwei Schritte hinzu. Der erste Schritt ist dann zu sagen, es gibt jemanden, der schuld ist an der nicht funktionierenden Infrastruktur. Und das sind die ganzen Migranten, die hierher kommen.
Ja.
Und der zweite Schritt ist dann, dass etablierte Parteien, also nicht das, was wir üblicherweise als populistische Parteien nennen, dass die mit aufspringen auf diesen Erklärungszug, weil sie genau diese Investitionen nicht tätigen wollen. Und dass die dann sagen, ihr kriegt keinen Termin beim Zahnarzt, weil so viele Migranten da sitzen.
Mhm.
Was eine Lüge ist.
Friedrich Merz und hat das
Friedrich
gesagt.
Merz hat das gesagt.
CDU-Chef.
Und es gibt ja inzwischen kaum noch eine Partei, die nicht auf die eine oder andere Weise suggeriert, dass Migranten eines der Hauptprobleme wären von der einen oder anderen nicht funktionierenden Infrastruktur. Sehr beliebt bei Schulen. Also da erlebe ich keine Partei, die das nicht auf die eine oder andere Weise sagt, obwohl Schulen alle unterfinanziert sind und zu wenig Personal haben. Und zwar völlig egal, welche Schüler dort sind. Das sind politische Entscheidungen. Wir haben eine Schuldenbremse in unserer Verfassung, die uns verbietet, Investitionen zu machen. Und langfristige Investitionen haben auch keinen Anreiz in einer 4-Jahres-Wahlperiode. Denn alles, was ich gemacht habe in meiner Legislaturperiode, sind neue Schulden. Aber die Ergebnisse kommen dann, wenn schon wieder jemand ganz anders an der Regierung ist.
Und das will man dem anderen nicht gönnen, denn darum geht's.
Das will man dem anderen nicht gönnen. Man hat aber auch Angst, ne? In diesen 4 Jahren sieht man ja nur, dass ich hier Schulden gemacht habe. Und man traut den Wählern auch nicht zu und auch den Medien nicht, diesen Konnex zu machen zwischen Investition und Auszahlung.
Die Medien trauen es den Wählern ja auch nicht zu, das gehört ja.
Die Medien trauen es den Wählern auch nicht zu. Man hält uns alle für so pavlovsche Wesen, die nur sofortige Ursache und Wirkung verstehen. Und behandelt uns nicht als Erwachsene. Und das ist Kern des Problems. Und deswegen investieren wir nicht in Infrastruktur. Und deswegen wächst Populismus. Und deswegen wächst auch Rassismus. Nicht nur durch die populistischen Parteien, sondern auch durch die etablierten. Und diese Nachricht, die du gerade vorgelesen hast, hat mich an eine andere erinnert, die wir auch schon vor ein paar Wochen hatten. Nämlich, dass die AfD-Ergebnisse dort besonders hoch sind, wo es keine Lokalpresse gibt. Dort, wo wir nicht eine direkte Anbindung an diesen politischen Betrieb haben, wo wir nicht wissen, was passiert in meinem Ort, was passiert in meiner Community. Das hat ja auch so einen Nebeneffekt, ne? Ich weiß, wer hier aktiv ist, ich weiß, was hier los ist, ich weiß von der Abendveranstaltung. Wir vernetzen uns vor Ort. Dort ist Populismus noch mal am verlockendsten, weil dort dieses Gefühl, abgehängt, zurückgeblieben zu sein, auch noch mal am stärksten ist. Und wenn das keine ganz direkte, schulternschüttelnde Aufforderung ist für Investitionen in Infrastruktur, in Bildung, in Nicht-Autoverkehr, in alles, in Kultur, dann weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt. Also dann weiß ich nicht, was die Leute beruflich machen.
Ja, das ist eine gute Frage. Wir gehen mal weiter, denn die werden wir hier heute nicht beantworten. Zum
Donnerstag.
Joe Biden erwägt Verzicht auf weitere Verfolgung von Julian Assange, berichtet die BBC. Der berühmteste Gefangene der Welt, so nannte ihn vor vielen Jahren schon die Zeit. Julian Assange, er gehört zu den Initiatoren von WikiLeaks, der 2006 gegründeten Plattform, auf der Whistleblower aus der ganzen Welt anonym veröffentlichen können. WikiLeaks ist umstritten. Die einen feiern die Informationsfreiheit und radikale Transparenz. Andere wiederum kritisieren die fehlende redaktionelle Kontrolle und argumentieren, Veröffentlichungen könnten etwa zur Aufwiegelung zur Gewalt führen. Seit 2019 sitzt Assange in Großbritannien im Gefängnis und davor war er bereits 7 Jahre in der Botschaft von Ecuador. Warum? Weil die USA seit Jahren seine Auslieferung fordern, denn Assange werden Spionage und Geheimnisverrat vorgeworfen. Er soll gemeinsam mit der Whistleblowerin Chelsea Manning geheimes Material von Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan und viele weitere geheime Dokumente gestohlen, veröffentlicht und damit das Leben von US-Informanten in Gefahr gebracht haben. Assange fürchtet um sein Leben, deswegen stellt er sich nicht und versucht seit 12 Jahren einer Auslieferung in die USA zu entgehen. Und tatsächlich hat gerade auch der Londoner High Court entschieden, dass Assange nicht ausgeliefert werden kann, wenn die US-Behörden nicht garantieren, dass ihm keine Todesstrafe droht. US-Präsident Joe Biden prüft nun ein australisches Ersuchen, die Strafverfolgung des inhaftierten WikiLeaks-Gründers einzustellen und sagt, immerhin, wir denken darüber nach. Das ist eine Aussage, die der Anwalt von Assange allerdings sehr ermutigend findet. Finden wir das auch, Marina?
Ja, es ist besser, als es direkt heraus abzulehnen. Also klar, es ist ein Hoffnungsschimmer. Es ist nichts, was jetzt natürlich entschieden ist, aber es ist jedenfalls ein Hoffnungsschimmer. Man muss das in Perspektive setzen. Das Thema Assange begleitet mich praktisch meine gesamte politische Laufbahn über. Und das ist jetzt schon echt lang. Das ist sehr, sehr krass, also dieser Mensch hat ja effektiv sein Leben beendet, um etwas zu veröffentlichen, das auf Fehlverhalten von amerikanischen Soldaten hinweist. Kann man sagen, er hat auf gar keinen Fall irgendjemand das Leben dadurch gefährdet? Nicht unbedingt. Es kann beides wahr sein. Denn wir haben es, was Whistleblower angeht, nun mal immer mit einer Güterabwägung zu tun. Whistleblower verraten Dinge, die möglicherweise Unternehmensprofite in Gefahr bringen, die möglicherweise sogar Operationen oder auch Menschenleben in Gefahr bringen. Auf der anderen Seite verraten sie ja Dinge, wenn wir zum Beispiel von Fehlverhalten des US-Militärs ausgehen, die sehr, sehr, sehr viele andere Menschenleben in Gefahr gebracht haben. Ich verstehe nicht, warum hier das Leben Einzelner so weit über all jene gestellt wird, die sie getötet haben. Und wir brauchen Whistleblower. Wir brauchen Menschen, die sich trauen, aus interner heraus Alarmglocken zu läuten, Dinge an die Öffentlichkeit zu bringen, die normalerweise unter Verschluss stehen, weil Geheimhaltung nun mal immer den Preis mit sich bringt, dass dort Verbrechen passieren können, die dann nicht geahndet werden. Und man versucht natürlich, die USA versuchen natürlich seit vielen Jahren, einen Präzedenzfall zu schaffen, zu zeigen, hey, wenn du das machst, wenn du hier Whistleblower spielst, dann ist dein Leben vorbei, dann ist dein Leben beendet, dann machen wir dich fertig. Genau dasselbe passiert auch in Russland.
Um nochmal auf die USA zu kommen, 2016, wir erinnern uns, im Oktober veröffentlichte WikiLeaks Dokumente aus dem E-Mail-Konto von Hillary Clintons Wahlkampfhelfer, von John Podesta. Und diese Veröffentlichung kam in dem Moment, als Donald Trump, der dann später tatsächlich als Herausforderer von Hillary Clinton ins Amt kam als US-Präsident, unter starken Druck geraten war. Also das heißt, das hat Trump sehr in die Karten gespielt, diese Veröffentlichung. Das hat natürlich nochmal dazu beigetragen, dass zum einen WikiLeaks, aber auch Assange selbst wahnsinnig polarisiert haben und bis heute polarisieren, ne? Also diese Abwägungsfrage spielt natürlich auch in so einer Geschichte eine riesige Rolle.
Absolut, absolut. Und deswegen bin ich auch niemand, der immer total, also ich würde zum Beispiel nicht mich hinstellen und den Charakter von Julian Assange persönlich verteidigen, ja. Aber ich stelle mich hin und verteidige das Konzept von Whistleblowern und Whistleblower-Schutz.
Das wird so oft vermengt. Es geht ja nicht darum, genau. Das finde ich nochmal total wichtig, was du gerade gesagt hast, zu betonen. Es geht nicht darum, ob wir Julian Assange gerne mögen, sondern es geht ja um die Frage, rechtsstaatliches Verfahren, ist es gewährleistet oder ist es das nicht? Ne? Also droht diesem Mann die Todesstrafe?
Mir geht es wirklich nicht persönlich um den Mann, mir geht es um die systemische Frage dahinter. Haben wir einen Schutz von Whistleblowern, die uns potenziell sagen können, wenn eine Armee, die in unserem Namen handelt, zum Beispiel, Verbrechen begeht. Das brauchen wir.
Wir machen weiter mit dem
Freitag.
Günstige Nahrungsmittel, Inflation auf dem niedrigsten Stand seit 3 Jahren. Erst Corona, dann der Krieg in der Ukraine. Wir sprechen ja in den Nachrichten, heute haben wir auch schon drüber gesprochen, oft von der sogenannten Multikrise. Und zu dieser gehörte auch eine ganz schön heftige Inflation, die besonders zu spüren war beim Einkauf im Supermarkt. Im Februar 2023 lag der durchschnittliche Preis für Lebensmittel um mehr als 22% höher als im Jahr davor. Das heißt, um das mal plakativ zu machen, ein Einkaufswagen voller Lebensmittel, der im Februar 2022 noch 100 Euro gekostet hätte, kostete mehr als 122 Euro, nur ein Jahr später. Und das war natürlich gerade für Leute mit geringem Einkommen, die wirklich auf ihr Geld sehr achten müssen. Eine wahnsinnige Belastung, denn Lebensmittel kannst du ja nicht drauf verzichten, logisch. Und darum ist es so beruhigend, was wir im Handelsblatt nun lesen konnten. Und zwar, Nahrungsmittel verbilligten sich zum ersten Mal seit gut 9 Jahren. Sie gaben um 0,7% im Vergleich zum März 2023 nach. Wer jetzt mitgerechnet hat, der wird schnell sagen, dann kostet der gleiche Einkaufswagen voll ja immer noch gut 121 Euro. Und das stimmt. Die Zahl ist jetzt erstmal nicht wirklich verändert, aber der Trend, dass Nahrungsmittel immer teurer werden, der ist gebrochen. Und je nachdem, was man sich in den Einkaufswagen packt, wird es jetzt günstiger. Gemüse ist heute ein Fünftel günstiger als vor einem Jahr. Milchprodukte sind wieder deutlich günstiger. Sie kosten immerhin 5% weniger als letztes Jahr. Dafür sind Zucker, Marmelade, Honig und andere Süßwaren teurer, plus 8,4% und auch Obst, 4,2%. Und besonders krass, wollen wir auch nicht verheimlichen, ist der Preis von Olivenöl, das kostet 54% mehr als vor einem Jahr. Also eine Trendwende mit ein paar Abers. Aber nochmal, unterm Strich bleibt, die Inflation in Deutschland ist im März auf dem niedrigsten Stand seit 3 Jahren gewesen. Und dafür haben vor allem Energiepreise und Nahrungsmittelpreise gesorgt.
Ja, erstens, was die Energiepreise betrifft, ne? Wie zur Hölle ist es eigentlich gelungen, dass wir aus diesen Horrorszenarien dahin gekommen sind, dass Energie jetzt super günstig ist und dass das Wirtschaftsministerium und Robert Habeck einfach im Hintergrund fucking gute Arbeit geleistet haben und uns so aus dieser Gaskrise rausgebracht haben und niemand sprach im großen Stil darüber. Politik ist ja, gute Politik ist wie gute Verdauung. Man bemerkt sie nicht, solange sie funktioniert. Ist ein bisschen schlimm.
Ja, gute Kommunikation ist aber nicht verboten, wenn man gute Politik macht, ne?
Darf man machen. Sollte mal jemand der Regierung sagen. Man darf auch angeben. Aber ich finde das fantastisch. Ich finde, in dieser guten Nachricht steckt noch eine zweite gute Nachricht. Und zwar besonders, dass Gemüse günstiger geworden ist. Ja. In den USA sehen wir zum Beispiel das Gegenteil. Dort ist ja Gemüse sehr, sehr teuer. Es ist sehr viel günstiger, sich furchtbar ungesund zu ernähren, als gesund. Und wir haben jetzt hier das gegenteilige Bild. Also wir haben jetzt hier Zuckerspeisen, sehr teuer. Fleisch ist ja auch sehr teuer. Richtig. Und wir können jetzt zum ersten Mal KonsumentInnen richtig an die Hand gehen und mit Hilfe sehr einfacher Dinge, wie zum Beispiel Rezept-Apps und so weiter, helfen, auch ihre Ernährung vielleicht so umzustellen, dass sie gut für ihren Geldbeutel und für ihren Körper ist und dadurch auch für die Stimmung. Denn tatsächlich ist ja, sehen wir auch, gesunde Ernährung hilft auch der psychischen Gesundheit. Zucker ist tatsächlich da abträglich oder ein Überkonsum an Zucker. Das heißt, das ist eigentlich ganz gut, dass diese Trendwende gerade beim Gemüse beginnt. Und das sollten wir mal nutzen. Mal gucken, ob man Gemüse so zubereitet bekommt, dass es auch richtig gut schmeckt. Weil das kann man. Ich musste das auch erst lernen. Es ist natürlich weiterhin nur ein Trostpflaster auf einer Situation, in der die Schere zwischen Arm und Reich auch in Deutschland immer weiter auseinanderklafft. Das ist ein politisch ganz, ganz explosives Pulverfass. Vielleicht merkt ja auch irgendwann die Regierung, dass wenn man arme Menschen mit Geld subventioniert, dieses Geld sofort wieder in die Wirtschaft geht, weil die gar nicht die Möglichkeit haben zu sparen oder in irgendwelche Fonds zu investieren, sondern das sofort wieder ausgeben müssen für Dinge des alltäglichen Gebrauchs und dadurch auch die Wirtschaft viel stärker angekurbelt wird, als wenn ich Steuererleichterungen im oberen Steuersegment gebe.
Also ich höre, dass du noch Hoffnung hast für die Ampel. Das finde ich auch eine schöne News.
Ich glaube daran, das muss ich ja als Psychologin und Pädagogin, dass alle Menschen lernfähig sind, sogar die Ampel. Und da ist ja eigentlich auch im ureigensten Interesse der Ampel ist, die Wirtschaft zu stärken und die Konjunktur zu stärken, auch für ihre eigene Wiederwahl, so könnte es ja sein, dass sich so ein basales Ökonomiewissen doch bis in die Exekutive durchsetzt.
Ja, man soll die Hoffnung nie aufgeben, Marina. Und damit sind wir mit unserem Wochenrückblick durch und beim Rausschmeißer. Ich habe es ja vorhin schon angekündigt, wir kommen nochmal auf die 20.000 Elefanten zu sprechen. Botswana ist sauer auf Deutschland, denn in Botswana leben sehr viele Elefanten und die dürfen geschossen werden, sind aber weltweit gesehen vom Aussterben bedroht. Und deshalb diskutiert die Ampel, wir hatten sie gerade, nun ein Einfuhrverbot für Trophäen. Und nun droht Botswana damit, 20.000 Elefanten nach Deutschland zu schicken. Und ich persönlich kenne jetzt zwei Stimmen, die sich gemeldet haben und sagen, überhaupt kein Problem. Davon gehört eine Aurel Merz, der war in der vorherigen Folge hier und war ganz euphorisiert von dieser Nachricht, dass jetzt 20.000 Elefanten nach Deutschland kommen könnten. Ich weiß gar nicht, ob er schon Schritte eingeleitet hat, um da das Feld zu ebnen. Wundern würde es mich nicht. Und die zweite Stimme, ich denke, also der klang hier sehr überzeugt. Können alle noch mal nachhören, die Folge ist ohnehin sehr empfehlenswert. Und die andere, die kommt von der Lufthansa, die sagt, ja gut, 20.000 Elefanten, also das kriegen wir gewuppt, kein Problem. Aber wie realistisch ist das eigentlich? Das Redaktionsnetzwerk Deutschland hat sich dieser Frage, also der Frage, schaffen wir das, mal angenommen. Und die Antwort lautet, ja, aber. Die Probleme beginnen nämlich schon beim Transport. Es bräuchte etwa 1.000 Frachtflugzeuge, um die Elefanten zu bringen, was vermutlich Jahre dauern würde. Möglich wäre auch der Transport per Schiff. Das ginge dann insgesamt schneller. Da könnten dann bis zu 3.000 Elefanten auf ein großes Autofrachtschiff und wären dann etwa einen Monat unterwegs. Das müsste man nur 7-mal wiederholen, bis alle da wären. Man könnte sie auch in unseren Wäldern auswildern, aber jetzt kommt das große Aber, das heißt nämlich Fichte. Elefanten lieben die Fichte und da wir ganz schön viele Fichtenwälder haben, würde das zumindest für die Fichten wahrscheinlich nicht so gut enden. Überhaupt, die Elefanten würden uns zwar nicht die Haare vom Kopf fressen, aber doch die Gräser und Büsche von den Wiesen. Die brauchen nämlich 3.000 bis 3.500 Tonnen Grünzeug und zwar am Tag. 17 Stunden verbringen Elefanten täglich mit der Nahrungsaufnahme. Das ist ungefähr, glaube ich, dasselbe wie Pandas, ein bisschen mehr sogar noch. Und das macht natürlich Durst. Deswegen trinkt ein Elefant täglich 150 Liter Wasser. Und da müssten wir tatsächlich nochmal ran an unser Wassermanagement, denke ich. Da kommen wir, also mit den bisherigen Maßnahmen kommen wir da nicht weiter. Und jetzt kommt der Teil, den Kinder lieben. Wer so viel frisst, der muss natürlich auch irgendwann aufs Klo. Und das ganz schön oft. 20 Mal am Tag haben Elefanten Stuhlgang, wie das Redaktionsnetzwerk ganz professionell formuliert. Und ein einziger Elefant scheidet über den Tag verteilt bis zu 100 Kilogramm Dung aus. So, das rechnen wir jetzt mal hoch auf 20.000 Elefanten. Da sind jeden Tag 2.000 Tonnen. Das ist ein guter Pflanzendünger, also da müssen wir mal gucken, das könnte vielleicht nochmal, ne, könnte einen guten Kreislauf ergeben. Aber, also es ist nicht ganz einfach. Was aber helfen könnte, ist, es ist grundsätzlich jedem erlaubt, einen Elefanten zu halten. Also jeder kann sich einen Elefanten zu Hause hinstellen. Man bräuchte aber mehrere Elefanten, das sind nämlich Herdentiere. Und man bräuchte ein mindestens 2000 Quadratmeter großes Außengehege und ein 430 Quadratmeter großes Innengehege, wenn man drei Elefantenkühe und einen Bullen aufnimmt. Und dazu mindestens 60 Quadratmeter großes Schwimmbecken. Ja, also Marina, Wir rechnen jetzt mal durch.
Also ich nicht.
Ja? Nee, habe ich auch nicht. Kommt gerade so nicht hin.
Mhm. Aber ganz ehrlich, das ist doch auch so eine Aufgeber-Attitude, wenn man sagt, das ist so herausfordernd. Ich finde, die Lösungen für alle diese Probleme sind ja mit drin in dieser Aufzählung.
Aha, erstens, okay.
Wir haben uns mit der Frage der Forstwirtschaft schon seit Jahrzehnten in unserem Lied gut beschäftigt. Ja, was müssen das für Bäume sein, wo die großen Elefanten spazieren gehen, ohne sich zu stoßen? Singen schon Kinder. Das heißt, sie sind vorbereitet auf diese Herausforderung.
Ah,
wir haben sie kulturell vorbereitet.
Ja.
Das Zweite ist, du sagst, es würde 7 Jahre dauern. Das finde ich gar nicht so schlimm. Ich finde, da ist ganz gut, wenn die Elefanten stufenweise kommen,
ja,
sodass es schon Ankerpunkte gibt, sodass sich die ersten Elefanten schon integrieren können und Communities aufbauen, wenn die neuen dann dazukommen. Ja, dann haben sie schon so Empfänger. Und dann geht man davon aus, dass alle 20.000 Elefanten auf einen Fleck kommen. Und das wäre natürlich verheerend. Aber ich finde es wichtig, wir sind so ein großes Land. Wir können diese Elefanten sinnvoll verteilen.
Ja, die wollen ja auch alle haben. Also es wäre ja auch nicht fair.
Ja. Richtig. Und wir müssen sie ja auch nicht immer so in den typischen Orten, wo man so Elefanten hintun und dann alle zusammen, sondern man könnte gute Elefantenfamilien, große Elefantenfamilien überall hin, in die Dörfer, wo schwache Infrastruktur, ja, da müsste man für die Elefanten neue Infrastruktur machen, Gebiete renaturieren, Böden entsiegeln, dann haben wir vielleicht auch nicht so ein Wasserproblem, weil wir wissen, dass unser Wasserproblem ganz viel damit zusammenhängt, wie versiegelt unsere Böden sind. Plötzlich brauchen wir mehr grüne Landschaften, die werden gedüngt von den Elefanten und insgesamt bringen sie für unser Land eine große Bereicherung. Also ich...
Elefanten als Chance, sagst du?
Ich sehe die Elefanten nur als Chance und ich finde es wirklich unfair, dass Botswana alleine dafür verantwortlich ist, irgendwie den Weltgehalt an afrikanischen Elefanten zu unterhalten. Ich finde, wenn wir schon Klimawandel haben, dann können wir als neues subtropisches Deutschland da auch helfen. Das ist auch
also
unsere Pflicht.
Ich fühle mich einigermaßen schlecht, weil ich habe das Ganze ja völlig falsch geframed. Da war ich ja auf einem völlig falschen Weg, sehe ich jetzt.
Also das Problem ist alleine schon das Wort in der Überschrift Drohung.
Hm.
Wir lassen uns viel zu häufig von Diktatoren und von ausländischen Machthabern erpressen, indem sie sagen, wir schicken euch etwas, das euch aktiv bereichern könnte.
Hm.
Und dann framen wir das so als Drohung und Welle und ihr müsst da jetzt Angst haben davor. Und alter Schwede, habt ihr mal Elefanten gesehen? Das sind hochintelligente, geile, soziale, liebe Tiere, die faszinierend sind und fantastisch.
Ja, sie sind nur so groß.
Ja, das ist doch das Geile.
Ach so.
Also, ja, wir lassen uns viel zu leicht erpressen. Wir sind viel zu wenig selbstbewusst, auch als Land, auch in den Möglichkeiten. Wir haben keine Visionen mehr, ja, was wir alles werden können.
Wollen wir es einfach umdrehen, Marina, und wollen wir beide uns jetzt an die Spitze der Bewegung setzen und 20.000 Elefanten von Botswana fordern?
Ich will das Aurel jetzt nicht so wegnehmen. Ich finde, wir sollten ihn da mindestens mit aufnehmen.
Ja, hast du recht.
Aber ich finde ein paar Demos für mehr Elefanten definitiv. Und wenn wir das schon machen,
ja,
können wir dann bitte auch die Menschen reinlassen, die bei uns leben wollen?
Ich denke, also wir sind da jetzt an was ganz Großem dran.
Ja.
Wir beide, das planen wir mal außerhalb dieses Podcasts. Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle, wie man so schön sagt, den Sack zu. Marina, das hat riesigen Spaß gemacht. Ich habe ganz viel gelernt. Ich habe ganz viele Denkrichtungen mit dir zusammen einschlagen dürfen, die ich alleine überhaupt nicht gesehen hätte. Das war sehr unterhaltsam, sehr informativ, sehr schlau und sehr hoffnungsvoll. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dabei warst.
Danke dir und euch für dieses Format.
So, das war sie auch schon wieder, die neueste Ausgabe von Hopeful News. Ich hoffe, es hat euch gefallen und falls dem so ist, freuen wir uns sehr, wenn ihr uns abonniert, weiterempfehlt und bewertet. Wir wünschen euch allen eine schöne Woche mit guten Nachrichten. Wenn euch welche über den Weg laufen, schickt sie mir. Am besten über meine Kanäle bei Instagram, Blue Sky, Threads oder auch bei X. Ich heiße überall Nicole Diekmann in einem Wort und sage dafür schon mal vielen Dank. Und das sage ich auch in Richtung von Katrin Rönnecke, die diesen Podcast redaktionell vorbereitet und in Richtung von Haus 1, denn Haus 1 produziert Hopeful News.
Produktion von Haus 1.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.